Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der vierten Episode von Austrian Voices. Heute mit einem Gast aus dem Land des Lächelns, aus Thailand. Um wen es sich da bei Werner Kubesch genau handelt, das erzählt Ihnen in bewährter Weise kurz und bündig meine liebe Kollegin Sabrina Gander.
Werner Kubesch ist 1956 in Salzburg geboren und dort auch aufgewachsen. Er hat eine klassische Gastronomielehre im berühmten Hotel Goldener Hirsch in Salzburg absolviert und im zweiten Bildungsweg einen MBA-Mastersabschluss erworben. Nachdem er 1978 in Salzburg seine erste Frau Vasana aus Thailand geheiratet hat, wanderte er mit ihr 1980 in ihre Heimat aus. Seither ist er als selbstständiger Unternehmer vor allem in Südostasien tätig und hat im Laufe der letzten 40 Jahre namhafte österreichische Unternehmen bei der Marktaufbereitung in Südostasien erfolgreich unterstützt. Er hat auch eigene Unternehmen gegründet und war zum Beispiel der erste österreichische Investor in der Holzindustrie in Laos. Als Weinliebhaber hat er 1985 die erste Vinothek in Bangkok eröffnet und überlegt zurzeit eine Expansion als Franchise-Konzept. Heute lebt Werner Kubesch mit seiner zweiten Frau, auch Thailänderin, in Bangkok. Er hat zwei Kinder. Im Jahr 2018 hat er nach jahrelanger Bürokratie die thailändische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen. Dass er in diesem Zusammenhang trotz mühsam erworbener Ausnahmegenehmigung zur Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft, und zwar aus Verdiensten um die Republik Österreich, seine österreichische Staatsbürgerschaft und damit auch alle Rechte als EU-Bürger verloren hat, war und ist eine herbe Enttäuschung für ihn. Werner Kubesch ist seit 2017 Charterpräsident des ersten deutschsprachigen Rotary Club of Bangkok, DACH. Er ist auch Gründungsmitglied der Thai Austrian Society und wirkt aktuell im Vorstand des Weltbundes der Auslandsösterreicher.
Lieber Werner, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Wir hören und in dem Fall sehen wir uns ja auch per Video von München nach Thailand mit einer wunderbaren Verbindung. Technik klappt, also sollte unserem netten Talk nichts im Wege stehen. Nochmals herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, Klaus, und auch für die Einladung grundsätzlich und freue mich natürlich, dass wir uns heute sehen und hören können und freue mich auf ein gutes Gespräch mit dir. Dankeschön.
Jetzt muss ich natürlich mit dem anfangen, was ich selber erst vor einer halben Stunde registriert habe. Und es ist live die Überraschung, falls du es noch nicht gesehen haben solltest, was in Österreich gerade passiert.
Nein.
Der Herr Sebastian Kurz hält jetzt 11.30 Uhr eine Pressekonferenz, in der er begründen wird, warum er von allen Ämtern zurücktritt mit sofortiger Wirkung.
Okay, das ist Breaking News sozusagen. Nein, habe ich nicht gesehen. Nein.
Okay, konnte ich dich schon mal wieder was überraschen.
Danke, ja, da hast du mich überrascht, ja, aber...
Genau, es ist, um unsere Hörer noch kurz zu informieren oder das einzusortieren, wir haben den 2. Dezember 2021, der somit ein quasi historisches Datum ist und harren der Dinge, die da noch kommen. Allerdings sollte es jetzt natürlich unser Gespräch überhaupt nicht tangieren oder beeinflussen. Wir sprechen heute über andere Dinge, primär über solche Dinge, die unsere werten Hörerinnen und Hörer als AuslandsösterreicherInnen beschäftigen. Und ich habe es schon im Vorspann kurz angekündigt, dass wir in unserem Gespräch das Thema Doppelstaatsbürgerschaft, das sehr, sehr viele von uns permanent bewegt, in den Mittelpunkt stellen werden. Ganz einfach, weil du einen ganz speziellen Zugang, möchte ich sagen, zu diesem Thema hast und auch eine ganz spezielle Story. Deshalb würde ich dich jetzt gleich bitten, uns deine Geschichte eines Nicht-Doppelstaatsbürgers möglichst kompakt zu erzählen, sodass wir dann anhand dieses krassen Beispiels auch darüber sprechen können, was denn zu tun ist.
Ja, danke, lieber Klaus. Also, wie du schon gesagt hast, das Thema liegt mir natürlich sehr am Herzen. weil ich ich finde, absurden Gründen davon betroffen worden bin. Angefangen hat es eigentlich damit, oder fangen wir immer beim Beginn an. Ich bin seit 1980 in Thailand, okay? Habe mich also die ersten 20 Jahre lang, sage ich einmal, immer selbstständig beschäftigt und irgendwann dann die Entscheidung getroffen, länger zu bleiben oder permanent zu bleiben. Und da gibt es in Thailand den Begriff der Residence Permit oder Permanent Residence. Das habe ich dann gemacht und circa 18 Jahre lang, sagen wir, auf Residence Permit gemacht. Damit kann ich also so lange bleiben, solange ich will. Aber was ich nicht kann, das ist Grund und Boden zu besitzen. Das ist ein Privileg, das eben nur thailändischen Staatsbürgern vorbehalten ist. Und nachdem ich Kinder aus einer vorherigen Beziehung habe und aus der jetzigen, habe ich gedacht, wäre es vielleicht nett, wenn ich eben selber die Immobilien besitzen könnte. Und das war der Grund, warum ich das überhaupt überlegt habe und angefangen habe. Ich bin dann in Salzburg in einer netten Runde in einer Vinothek gesessen, wo zufällig auch ein höherer Beamter des Landes, der Landesregierung dabei war, und habe einfach so in der Runde erzählt, dass ich eben jetzt nach über 30 Jahren überlege oder praktisch nicht entschieden habe, die thailändische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Und dann sagt mir der liebe Bekannte, sagt, ja, hast du eine Ausnahmegenehmigung? Sage ich, was ist eine Ausnahmegenehmigung? Nicht einmal was davon gewusst. Er sagt, nein, du brauchst eine Ausnahmegenehmigung zur Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Wenn du die nämlich nicht hast, wird es schon mit der Antragstellung, also mit der Willensäußerung einer ausländischen Staatsbürgerschaft, die österreichische entzogen. Ich habe gesagt, das gibt's ja nicht, das ist ja unglaublich. Aber gut, ich habe mir dann eben die Informationen gegeben, wo ich mich da wenden kann, das habe ich dann auch gemacht. Und damit beginnt der Prozess. Und um es kurz zu machen, lieber Klaus, also es hat dann über 3 Jahre gedauert, von der Antragstellung bis zur Genehmigung der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft, unterschrieben vom Landeshauptmann Wilfried Haslauer, den ich auch persönlich kenne und früher, und aus Verdiensten um die Republik Österreich, weil ich ja doch im Laufe der Jahre immer wieder namhafte österreichische Firmen hier erfolgreich vertreten habe und eingeführt habe am Markt. Aber das war also ein Spießrutenlauf. Das war wirklich nicht einfach. Ich habe auch gesagt, naja, aber was ist mit persönlichen Gründen? Ich habe ja Familie hier und Kinder und was der Kuckuck alles. Und dann hat es geheißen, nein, also persönliche Gründe zählen überhaupt nicht. Das würde nie genehmigt werden. Sage ich, okay, dann halt Verdienste um die Republik Österreich. So, dann habe ich das bekommen, diese Beibehaltungsurkunde. Was ich aber bis dahin nicht gewusst habe, ist, dass die nur 2 Jahre gültig ist. Und wie sagt der? Also, ich habe mich aber vorher natürlich schon erkundigt, wie lange andere Schweizer und andere Nationalitäten brauchen, um die thailändische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Und in der Regel ist es zwischen 3 und 5 Jahre. Also, das ist so ein üblicher Zeitraum, der braucht. Aber ich sage, also das, normal geht es in 2 Jahren überhaupt nicht. Und sogar die Beibehaltung hat schon länger, also die Beibehaltungsurkunde hat schon länger gedauert als das, was drinnen steht. Auf Fragen, ob man das vielleicht verlängern kann, falls es etwas länger dauert, wurde mir klipp und klar gesagt, das geht überhaupt nicht. Es ist nicht verlängerbar. Ich kann bestenfalls einen neuen Antrag stellen. So, dann ist Folgendes passiert. Ich habe also, nachdem ich die Beibehaltungsurkunde gehabt habe, vorher konnte ich ja den Antrag gar nicht stellen, gemacht. Einer der ersten Briefe, die natürlich von den thailändischen Behörden rausging, waren die österreichische Botschaft und eben mitzuteilen, dass der Herr Kubisch jetzt die thailändische Staatsbürgerschaft beantragt und ja, alles in Ordnung, nachdem ich ja die Beibehaltungsurkunde gehabt habe. Was aber dann passiert ist, das konnte niemand voraussehen, das war, dass der thailändische König, der Rama der IX., verstorben ist. Und Staatsbürgerschaften für Ausländer werden vom König persönlich genehmigt oder unterschrieben, also in der Royal Gazette veröffentlicht. Und mit dem plötzlichen Tod des thailändischen Königs war mir klar, dass 1 Jahr lang Trauerjahr ist, überhaupt nichts passiert. Der Nachfolger, der Kronprinz, musste erstmal intronisiert werden. Und damit war völlig klar, dass ich also die 2 Jahre nicht schaffen kann. Ja. Ich habe mich dann, wie gesagt, noch einmal bemüht, eine Verlängerung oder Ding. Dann sage ich, nein, Neuantrag. Okay, habe ich einen Neuantrag gestellt. Und in der Hoffnung, dass ja nachdem der erste ja schon genehmigt gewesen war, dass das zweite vielleicht ein bisschen schneller geht. Dem war aber nicht der Fall. Der wurde genauso langsam bearbeitet wie der erste. Und Um auf den Punkt zu kommen, nach 2 Jahren und 8 Monaten hat dann der Nachfolger, der neue italienische König, der ehemalige Kronprinz, dann meinen Antrag genehmigt und unterschrieben. Und damit habe ich automatisch die österreichische Staatsbürgerschaft verloren. Jetzt muss man sich aber das so vorstellen, ich habe meine erste Gattin, die ich 1978 in Salzburg geheiratet habe, eine Thailänderin, die hat damals mit der Eheschließung die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen. Wir haben uns 12 Jahre später freundschaftlich getrennt und scheiden lassen. Wir haben keine Kinder gehabt. Und sie hat die österreichische bis heute noch. Völlig legal. Meine beiden Kinder aus der vorherigen und meiner jetzigen Beziehung haben sie auch bekommen, auf Kraft meiner väterlichen österreichischen Staatsbürgerschaft. Also ich habe 3 Familienmitglieder bei mir, die aufgrund meiner österreichischen Ursprungs Doppelstaatsbürger sind, ganz legal. Und ich als einziger gebürtiger Österreicher, die anderen 3 sind natürlich nicht in Österreich geboren, sondern alle in Thailand. Und ich als gebürtiger Österreicher habe sie verloren. Also diesen Schildbürgerstreich muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen.
Vielen Dank, ich glaube, das ist eine gute Schilderung. Die 2 wesentlichen Fragen aus meiner Sicht. Erstens, dein 2. Antrag, den du gestellt hast, wurde der dann formal abgelehnt?
Ja, der wurde im Endeffekt formal abgelehnt. Ich muss jetzt aber nachschauen, mit welcher Begründung. Aber ich glaube, also da müsste ich jetzt nachschauen.
Das ist ja die erste hochinteressante Frage, mal abgesehen von der Tatsache, ob es tauglich ist, überhaupt solche Anträge stellen zu müssen. Deine Situation, deine Lebenssituation, deine berufliche Situation etc., die haben sich ja nicht geändert zwischen dem ersten und zweiten Antrag, oder?
Überhaupt nicht.
Also ist es ja eigentlich formal fast denkunmöglich, dass ein völlig anderes Ergebnis herauskommt bei diesem 2. Antrag, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Deshalb natürlich schon die Frage, wie wird so etwas begründet?
Also da muss ich dich jetzt vertrösten auf ich kann nachschauen, aber das müsste ich jetzt raussuchen, das würde ich wahrscheinlich jetzt auf die Schnelle nicht gehen, aber ich werde es raussuchen und schicke dir die Antwort, die ich damals bekommen habe. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, das war 2018 oder so. Ne?
Aber wurde es überhaupt begründet, großartig?
Ja, in fürchterlichem Bürokratendeutsch. Also ich kann mich schon erinnern, dass es ein zweiseitiges Dokument war, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, warum, aber ich glaube, mein Gott, also ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, weil bis dahin wurde mir die thailändische schon gewährt und damit habe ich die österreichische sowieso schon verloren gehabt und das war ich, also das ist, es kann nichts verlängert werden, was ich nicht mehr bin.
Ja. Du musst quasi vorher schon das abgeschlossen haben, diesen Antrag, bevor du die neue Staatsbürgerschaft, in dem Fall die thailändische, annimmst. Genau. Ansonsten ist sie ohnehin verwirkt. Das würde der gegenwärtigen Logik dieser Verfahren entsprechen, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich hochinteressant. Ich habe selber auch schon mal so einen Antrag gestellt, um das kurz einzuwerfen, auch mit diversesten Referenzen, nicht jenen eines Landeshauptmanns und im Gegensatz zu dir in der Steiermark gestellt, aber inklusive auch staatlicher Referenzschreiben. Und mir wurde sie abgelehnt mit dem Hinweis zur Zeit und der Aufforderung, ich könnte das auch gerne nochmal versuchen und es sei nicht ausgeschlossen, dass man dann zu einem anderen Ergebnis käme. Also wie wir sehen, ein weiteres Beispiel dafür, wie unglaublich unlogisch und vor allem natürlich für einen Österreicher im Herzen unmenschlich hier vorgegangen wird, oder?
Also ich bin immer noch fassungslos, muss ich ehrlich sagen, über die ganze Vorgangsweise. Und ich habe es auch in einem Schreiben schon erwähnt. Ich muss ehrlich sagen, also wenn das eine Gesetzesverletzung sein sollte, ja, dass man eine ausländische Staatsbürgerschaft überhaupt beantragt oder gar bekommt, dann ist es eine Gesetzesverletzung. Also im Auge des Gesetzgebers. Aber jede andere Straftat ist ja auch eine Gesetzesverletzung. Aber die würde nie und nimmer mit dem Entzug der österreichischen Staatsbürgerschaft bestraft werden. Also man muss sich ja noch was vorstellen. Eine Doppelstaatsbürgerschaft kriegt man ja nicht also so ohne weiteres, sondern meistens aus wirklich redlich verdienten Umständen. Ja. Und in Anerkennung dieser Leistungen, die Österreich im Ausland bringen, dass sie dann also überhaupt qualifiziert sind, eine ausländische Staatsbürgerschaft zu erwirken. Und dann als Strafe dafür, als buchstäbliche Strafe, die österreichische, die Angeborene zu verlieren, das ist für mich unfassbar. Und natürlich habe ich auch überlegt, also da vielleicht gerichtlich vorzugehen, aber als Einzelkämpfer bringt es ja nichts. Ich meine, und außerdem ist es auch kein Einzelschicksal von mir, sondern, und deswegen bin ich auch so dankbar, dass ihr dieses Thema aufgenommen habt. Es geht nur, wenn alle, die betroffen sind von dieser Absurdität oder dieser restriktiven Doppelstaatsbürgerschaftspolitik in Österreich, sich zusammentun und oder einfach also versuchen, da Vernunft reinzubringen in diese Argumentation. Genauso wie zum Beispiel die Schweizer oder andere Länder. Auch die Deutschen haben jetzt endlich eingelenkt. Das war vorher auch ein bisschen schwierig. Aber die Schweizer sind stolz darauf, wenn ihre Auslandsschweizer sich qualifizieren, eine ausländische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Das ist ja kein Geschenk. Das ist ja, außerdem kommt noch was dazu. Die thailändische wurde mir ja nur verliehen. Ich habe keinen Anspruch darauf. Die wurde mir auch nur verliehen aufgrund eben meiner Verdienste um Thailand oder weil ich Familie habe und so weiter oder Firmen hier habe. Aber die kann mir auch jederzeit wieder entzogen werden. Aber dass mir eine angeborene Staatsbürgerschaft entzogen werden kann, das war für mich unfassbar oder undenkbar. Und noch dazu aufgrund einer bürokratischen Kapriole, sage ich mal, dass also diese Beibehaltungsurkunde, die mich 3 Jahre gebraucht hat, dass ich sie überhaupt bekomme, dann nur 2 Jahre gültig ist und nicht verlängerbar ist. Also wer kommt auf solche Ideen? Also das ist mir wirklich nicht klar.
Es ist natürlich, ich meine, die eine Seite ist sicherlich die berühmt-berüchtigte Bürokratie, die in Österreich auch nicht gerade dünn gesät ist. Und ein anderes Faktum ist natürlich die politische Einstellung und die herrschenden politischen Kräfte. Und da dürfte schon sehr transparent sein, dass es 2 Parteien gibt in Österreich, die sich extrem schwer damit tun, das, was du gerade geschildert hast, anzuerkennen, nämlich den Wert und die Wertschöpfung, die österreichische Staatsbürger im Ausland erbringen und entsprechend handeln. Aber das ist ein sicherlich dickes Brett, das nicht zuletzt wir auch versuchen zu bohren, aber das auch noch einige Zeit mindestens dauern wird. Ganz eine andere Frage, das Ganze jetzt mal ganz, ganz persönlich und privat beleuchtet. Jetzt bist du plötzlich nach 60 Jahren kein österreichischer Staatsbürger mehr, sondern du bist Thailänder. Wie fühlst du dich damit? Was macht das? Was tut das?
Also ich stehe dazu, was ich entschieden habe. Und ich werde auch hier bleiben, weil meine Kinder hier sind und meine Familie. Also ich habe keine unmittelbaren Pläne, nach Österreich zurückzugehen. Abgesehen davon, das hängt leider, das hängt auch ein bisschen zusammen. Ich habe also genug Beitragsjahre gehabt, um eine Pension zu bekommen. Aber die bekomme ich jetzt nicht, weil ich eben kein Österreicher mehr bin. Ich habe auch alle meine Rechte verloren mit die E-Card oder also Sozialversicherung, Krankenversicherung. Alles, was mir als gebürtiger Österreicher eigentlich zusteht, habe ich alles verloren. Und nicht nur die österreichischen Rechte, sondern auch die EU-Rechte. Und das ist das, worauf ich mich auch ein bisschen noch Hoffnung habe, weil der oberste Gerichtshof in der EU hat schon einmal in einem Fall von einem Niederländer entschieden, dass das eigentlich völlig ungesetzlich ist, weil er ja nicht nur die niederländische verloren hat, sondern auch die EU-Rechte. Aber das hat in Österreich noch keiner wirklich aufgenommen. Ich hoffe, dass das noch passiert, dass eine Institution oder eine Bewegung sich dieser Thematik annimmt und sagt, eigentlich ist das, was Österreich macht, ja EU-widrig.
Ich hoffe, um das nochmal wirklich einzuordnen und festzuhalten. Das heißt, mehr oder weniger völlig unabhängig davon, wie viele Jahre du in Pensionssysteme oder in Alterssicherungssysteme in Österreich eingezahlt hast, in dem Moment, wo du die österreichische Staatsbürgerschaft verlierst über so einen Prozess,
alles erloschen.
Gehst du derer verlustig sozusagen?
Ja. Ich habe keinerlei Ansprüche in irgendwas.
Korrekt. Ich bin kein Jurist, deshalb frage ich jetzt relativ dumm. Ja. Das würde ja auch heißen, dass sämtliche Gastarbeiter, die in Österreich, keine Ahnung, 20, 30, 40 Jahre lang arbeiten, nie die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben, dann zurückgehen in ihr Heimatland, keine österreichische Pension bekommen würden,
das weiß ich nicht.
Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber das wäre der analoge Schluss.
Ja, das weiß ich nicht, aber wir reden da wieder von zwei Paar Schuhe. Ich weiß, dass die Doppelstaatsbürgerschaft in Österreich ein kontroversielles Thema ist und die meisten denken dabei automatisch an die Türken. Aber das sind zwei ganz andere Schuhe. Es ist eine Sache, ob Ausländer, so wie meine Kinder und meine Frau, eine österreichische verliehen bekommen oder ob ein gebürtiger österreichischer Staatsbürger seine verliert. Das sind doch zwei völlig ungleiche Dinge. Also muss ich aufpassen, nicht, dass meine Kinder dann Schaden davon tragen, weil ich das jetzt öffentlich so erzähle. Aber darauf kommt es hinaus. Meine Familie hat bis heute noch völlig legal ihre Doppelstaatsbürgerschaft. Das heißt also, Doppelstaatsbürgerschaft ist in Österreich grundsätzlich nicht illegal. Es ist nicht illegal.
Nee, das ist klar. Die Frage ist halt, kann man es trennen? Ja, und da gibt es ja viele Diskussionen, da gibt es auch, das ist ein nicht ganz einfacher juristischer Sachverhalt, auch im Bereich internationalen Rechts. Kann ich grundsätzlich die Behandlung des Antrags, ja, auf eine österreichische Staatsbürgerschaft oder auch auf Erhaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft, weil da wird das gleichgesetzt, kann ich das unterschiedlich behandeln. Ja? Kann ich jemanden, der von außen von einem Drittstaat kommt, in Österreich lebt, über einen langen Zeitraum sich da verpflichtet, seine Steuern zahlt etc. pp., kann ich den anders behandeln als jemand, der in ein anderes Land geht und die behalten?
Ja, das ist eine berechtigte Frage.
Frage können wir an der Stelle auch sicher nicht beantworten.
Nein. Aber in unserem Fall ist es noch extremer, weil keiner der drei Doppelstaatsbürger jemals in Österreich gearbeitet oder gelebt hat. Keiner.
Ja.
Also das ist, die eine hat es durch Eheschließung bekommen und die anderen durch Geburt. Es muss noch keine Anträge dafür gestellt werden. Also das ist, allein dieser Unterschied macht mich also natürlich etwas verärgert, weil den Österreichern werden also Knüppel in den Weg gelegt, um das überhaupt zu bekommen, und anderen, die aus ich will nicht sagen Zufall, aber einfach aus familiären Gründen oder aus persönlichen Gründen die österreichische bekommen, die kriegen sie praktisch nachgeschmissen und ein Österreicher verliert sie. Also ist, für mich ist das eine Ungerechtigkeit par excellence und auch eine Diskriminierung, die, ja, aber ich meine, es gibt zu wenig, dass es ein breites Thema ist leider. Und das hoffe ich ein bisschen zu ändern mit eurer Hilfe, um einfach die, ich bin ganz sicher nicht der Einzige, dem das passiert ist. Ne?
Gerade und insbesondere in unserer Hörerschaft ist es sicherlich kein Einzelthema und es ist auch ein Thema, das massiv interessiert und bewegt. Und deshalb werden wir, denke ich, im Sinne aller AuslandsösterreicherInnen versuchen, diesen Zustand zu ändern. Jetzt wollen wir uns in unserem Gespräch dann doch nochmal einem anderen Thema zuwenden, was uns natürlich, mich, aber auch unsere Hörerinnen und Hörer immer interessiert. Wie bewegt man sich als Österreicher in so einer fremden Kultur, die sie ja noch immer ist, trotz vieler Touristen und vieler Menschen, die schon mal in Thailand oder in Südostasien waren. Aber es ist immer noch ein Riesenunterschied, denke ich, ob man dort zwei Wochen Urlaub macht, in Phuket oder woanders, oder ob man in diesem Umfeld lebt. Deshalb würde ich dich einfach bitten, erzähl uns mal ganz kurz, wie man da lebt, wie man sich einlebt, einfindet, auch natürlich aus gesellschaftlicher Sicht, aber auch aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Und schlussendlich, soweit du das machen möchtest, auch aus einer politischen Perspektive.
Ja, danke für die Gelegenheit, auch darüber ein paar Gedanken zu teilen. Also ganz am Anfang ist es natürlich so, dass es ein neues Land ist. Und für die ersten 5 Jahre, sage ich einmal, war Thailand einfach ein Land, in dem ich halt versucht habe, Geschäfte zu machen und auch gemacht habe. Und so alle 5 Jahre, wenn nicht ganz genau, überlegt man sich ja, bleibt man dann doch dort oder geht man vielleicht wieder zurück oder woanders hin? Und diese Frage war eigentlich bisher immer recht schnell beantwortet und gesagt, nein, also es gefällt mir hier gut, es ist, man hat was erreicht, also warum soll ich woanders hingehen? Und irgendwann ist man dann 10 Jahre und 15 und 20 Jahre hier. Und auf einmal am Anfang war Thailand ein Land, in dem ich halt, das ich besucht habe. Im Laufe der Zeit wurde es meine zweite Heimat. Meine erste ist natürlich immer noch Österreich geblieben. Inzwischen ist es meine erste Heimat geworden. Und ich bin in Österreich auf Besuch als Tourist und jetzt sogar noch mit Schengen-Visum. Also das kommt eklatanter nicht dazu. Aber um die Frage auch anders zu beantworten. In Thailand wache ich 360 Tage im Jahr mit Sonnenschein auf. Das ist natürlich ein Grund, hier zu bleiben. Nicht als Urlauber, aber einfach nur, es ist schön, es ist warm, es ist sonnig, es ist freundlich. Und diese, sage ich einmal, grauslichen Frühjahrs- oder Herbstzeiten, die wir natürlich von zu Hause gewohnt sind, die gibt es hier nicht.
Wie zum Beispiel jetzt gerade.
Ja, genau. Ja, genau. Und also das ist das eine. Das andere ist, dass die Thais also wirklich ein liebevolles, freundliches Volk sind. Und dass wir als Europäer einen, sage ich mal, respektiert sind. Also wir sind eben keine, ich meine, es gibt ja auch andere Ausländer in Thailand, wie die Burmesen oder Kambodschaner oder andere Asiaten, die werden nicht so stark respektiert. Das sind eher die Türken Europas, sage ich einmal. Ne? Das sind auch die Arbeitskräfte, die einfach also auch zum Teil ausgebeutet werden. Aber Europäer und auch Amerikaner natürlich, die eine politischen Background haben, also Geschichte hier haben, über den Vietnamkrieg und so, die sind sehr willkommen und werden also wirklich positiv aufgenommen. Was spricht noch dafür, also abgesehen davon, dass die Leute nett sind und Ding, also ein sicherlich nicht unwesentlicher Bestandteil war die gute Küche hier. Ich meine, wer thailändisch einmal gegessen hat, der wird meine Meinung wahrscheinlich verstehen oder meine Ding. Es ist einfach lecker. Das heißt nicht, dass mir ein Schnitzel nicht mehr schmeckt. Natürlich gebe ich das auch gelegentlich ab. Aber das kriege ich ja dann, wenn ich auf Urlaub bin. Und möchte ich auch nicht missen. Ne? Also die österreichische Küche ist mir schon noch wichtig. Aber apropos österreichische Küche, man muss sich vorstellen, Bangkok alleine ist eine Metropole mit über 10, eher 12 Millionen Menschen. Es gibt jede Menge Italiener und Japaner und sogar libanesische und alle andere Spezialitätenrestaurants, aber es gibt kein einziges österreichisches Restaurant hier.
Und das kein einziges?
Kein einziges.
Das ist erstaunlich.
Ja, das ist erstaunlich. Und ich habe gesagt, also irgendwann mache ich vielleicht noch mal eins auf, einfach weil ich selber mein richtiges Schnitzel haben möchte. Aber dazu bin ich noch nicht gekommen, weil ich andere Sachen zu tun gehabt habe.
Okay, gehen wir mal vom Kulinarischen so ein bisschen weg. Wirtschaftlich, du bist ja als Unternehmer in erster Linie unterwegs und auf unterschiedlichen Gebieten, wenn ich das richtig gesehen und gelesen habe. Wie lebt es und arbeitet es sich als Unternehmer in Thailand im Vergleich zu selbstständigen Unternehmertum in Österreich oder in Europa?
Sehr gerne, das ist eine absolut gute Frage. Also ich versuche das auf den Punkt zu bringen. In Thailand und den umliegenden Ländern gibt es einfach noch so wahnsinnig viel zu tun, dass man nie das Gefühl hat, dass man jetzt aufhören könnte oder Ding. In Österreich habe ich eher das Gefühl gehabt, schon ganz am Anfang an, dass eigentlich alle wesentlichen Bereiche abgedeckt sind. Und wenn man was macht, dann kann man, okay, man kann dann ein zweites oder drittes dazu machen. Aber hier kann man wirklich neue Wege begehen. Und deswegen, und das finde ich bis heute noch spannend und auch umzusetzen, deswegen wird einfach hier nie langweilig. Und egal in welcher Branche man da reinschnuppert, es gibt so viel Nachholbedarf oder noch so viele Möglichkeiten. Und deswegen kann ich auch allen, die so jetzt zuhören, nur empfehlen, also egal welchen Hintergrund oder welchen Background ihr habt, es gibt viel zu tun. So nach dem Motto, packen wir es an. Und ich habe dann auch ein bisschen ich habe eine Filiale und noch eine Firma in Laos aufgemacht vor 20 Jahren. Die heute noch steht und einige Unternehmen hier. Ich war immer selbstständig, habe österreichische Firmen vertreten, zuerst mal Konsumgüter und auch Stahl und Kommunikation und alles Mögliche. Dann auch Beregnungsanlagen, also in verschiedenen Branchen einfach, was halt notwendig war. Und jetzt aktuell bemühe ich mich, eine österreichische Start-up-Firma hier in Asien einzuführen, die, ohne jetzt Namen zu nennen, aber Plug-and-Play Hydropower Generators macht. Also auch eine Dezentralisierung, Renewable Energy, das sind alles noch Bereiche, wo es wahnsinnig viel zu tun gibt.
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie würdest du die definieren, in aller Kürze?
In aller Kürze, ausgesprochen positiv und entgegenkommend. Ich meine, ich möchte das nicht negativ klingen, aber ich habe ganz am Anfang auch in Österreich mal gearbeitet, auch selbstständig in der Firma meines Vaters. Da kam es mir immer ein bisschen vor, dass man, wenn man fleißig ist oder etwas mehr tut als vielleicht der Durchschnitt oder andere, dass man dafür eigentlich bestraft wird. Und dann bin ich nach Saudi-Arabien ausgewandert zuerst, also nicht jetzt bewusst, sondern einfach mal hingefahren und dann halt geblieben. Und in Saudi war das ganz einfach. Wenn du was getan hast, hast du was verdient. Und wenn du nichts getan hast, hast du nichts verdient. Aber wenn ich was verdient habe, dann war das mein Geld und ich konnte damit machen, was ich will. Und in Thailand ist es ähnlich. Natürlich zahle ich auch Steuern hier, aber es ist, sage ich mal, überschaubar. Es ist nicht so, dass die... Ich habe dann nur eine kurze Anekdote, aber nur um das zu veranschaulichen. 2009 habe ich aus familiären Gründen gesagt, okay, ich möchte wieder mehr Zeit in Österreich verbringen. Meine Eltern sind alt geworden und die wollte ich halt öfters besuchen. Und gesagt, okay, ich mache eine Firma in Österreich auf. Habe die Firma aufgemacht, 35.000 Euro Cash als Stammkapital einbezahlt. Und das erste Schreiben, das ich nach einer oder zwei Wochen bekomme, da war vom Finanzamt eine Körperschaftssteuervorschreibung für 25.000 Euro. Da habe ich noch nicht einen Euro umgesetzt oder Geschäft gemacht oder gar nichts. Also da habe ich mir gedacht, also was tue ich mir das eigentlich an? Ich meine, ich bin dann zum Steuerberater gegangen, ich sagte, na ja, also, aber zumindest 10%, also 2.500 musst du schon bezahlen, egal ob du Geschäft machst oder nicht. Also ich habe das so bereut, damit, dass ich die Firma aufgemacht habe, ich jetzt am liebsten gleich wieder zugesperrt, aber das geht natürlich auch nicht. Also ich sag, das war ein klassischer Erinnerung daran, wie das in Österreich funktioniert. Wenn du unternehmerisch bist oder versuchst, was zu tun, du wirst buchstäblich dafür bestraft. Und hier in Asien oder auch in Thailand habe ich das Gefühl nie gehabt. Ich meine, auch hier, wenn ich was tue, verdiene ich was. Wenn ich nichts tue, verdiene ich halt wenig, aber das ist auch meine Entscheidung.
Wie schaut es denn dann auf der anderen Seite aus mit Sozialsystem, Sozialleistungen, so Themen wie Kranken- und Arbeitslosenabsicherung und Versicherung? Das wird ja auch entsprechende Unterschiede ergeben.
Nein, völlig richtig. Also der Vorteil der steuerschonenden Wirtschaftssituation hat natürlich auch Nachteile. Also für Normalangestellte gibt es schon ein gewisses Sozialnetz, auch Krankenversicherung und so weiter, aber für Unternehmer sind da wesentlich schlechter gestellt, beziehungsweise von denen wird erwartet, dass sie sich selber darum kümmern. Und das bleibt auch mir nicht erspart. Also ich muss eine relativ teure, aber gute Privatversicherung haben, um mich diesbezüglich abzusichern. Und das ist halt Teil der Kosten. Aber da habe ich auch wieder, sage ich mal, das Gefühl, ich zahle für eine Privatversicherung, die Leistungen dann erbringen würde, wenn ich sie mal brauche. Aber das ist ein Bruchteil von dem, was es mich in Österreich kosten würde, sage ich mal.
Also, und wie ist es mit deinen angestellten Mitarbeitern?
Die sind versorgt. Also versorgt. Es gibt auch denen wird relativ wenig abgezogen, also für Sozialleistungen. Aber es gibt zum Beispiel in Thailand eine generelle Gesundheitsbrücke für einen Euro. Du zahlst einen Euro und kannst in jedes Krankenhaus gehen und wirst versorgt. Gut, bei uns kostet es nicht mal das. Ne? Also bei uns zahlt man es eben über die Ding. Aber es ist, also es geht schon. Und es gibt ausgezeichnete Krankenhäuser. Also das sind nicht schlecht ausgerüstet, das sind wie 5-Sterne-Hotels zum Teil.
Also, das Gesundheitssystem, aber das sind dann eher die Krankenhäuser für die Wohlhabenden, oder?
Richtig. Also, aber es gibt auch, ich war auch in den staatlichen Krankenhäusern, die sind auch also ausgezeichnet, ausgerüstet. Meine eigene Gattin hat in einem der größten viele Jahre gearbeitet. Und wir gehen immer noch hin. Also die Krankenversorgung ist ausgezeichnet hier, sowohl für die Einheimischen sowieso und auch für die Ausländer, aber die müssen halt selber dafür bezahlen.
Das ist richtig. Und das Gesundheitssystem ist auch nicht massiv unter Druck geraten oder geschweige denn zusammengebrochen jetzt in Corona-Zeiten, wie man es ja an manchen Orten in Europa...
Nein, überhaupt nicht. Also davon, ich meine, ich bekomme täglich die Corona-Zahlen geliefert auf mein Handy. Ich finde die gesamte Corona-Berichterstattung ein bisschen fragwürdig, weil ich meine, ich hoffe, dass das jetzt nicht in die falsch verstanden wird, aber vor 100 Jahren gab es ja die spanische Grippe, die angeblich 50 Millionen Menschen also das Leben gekostet hat. Aber vor 100 Jahren gab es kein Internet und keine Flugverbindungen so wie heute. Jetzt, nach 100 Jahren, ist der Covid gekommen und die gesamte globale Zahl sind 5 Millionen. Also das ist 10% von dem, was vor 100 Jahren waren, trotz der Vernetztheit, die es heute gibt. Also die Schäden befinden sich im Promillebereich. Also von einer Überlastung des Gesundheitssystems kann überhaupt keine Rede sein, also auch in Thailand nicht. Das ist, das wird, wenn überhaupt, dann finde ich medial ein bisschen.
Ja, in Europa ja. Wird definitiv temporäre und geografisch eingegrenzte, aber auch klare Überlastungen gehabt. Mhm. Vielleicht.
Das ist aber hier nicht zu erkennen, ja.
Ist der einzige Hinweis, sogar in Bayern haben wir das. Mhm. Vorige Woche, wir mussten erstmals aus Bayern Intensivpatienten ausgeflogen werden in andere Bundesländer, weil die Kapazitäten nicht mehr da waren.
Aha, okay.
Und wenn man sich das vor Augen führt, was das heißt, bei dem, was sich Deutschland auf sein Gesundheitssystem bisher immer eingebildet hat, dann ist das schon eine Quote, würde ich sagen. Kurzer anderer Exkurs im Corona-Umfeld. Thailand lebt ja zu einem nicht unerheblichen Teil als Staat heute auch vom Tourismus. Ja. Dieser Tourismus ist ja nun mit Sicherheit schwer in Mitleidenschaft gezogen worden in den letzten 1,5 Jahren in Thailand. Ja. Ähnlich im Übrigen vielleicht wie in Österreich, das ja auch ein Tourismusland ist. Nun wurde die Tourismuswirtschaft in Österreich, zumindest die Hotellerie, auch die Gastronomie, in sehr großem Maße unterstützt mit staatlichen Geldern. Die Hotellerie am Land in den Ferienregionen wirklich massiv. War Ähnliches in Thailand zu bemerken?
Nein, überhaupt nicht. Also das ist eben ein Mangel eines Sozialnetzes vielleicht oder auch Mangel an Mitteln. Also es gab meines Wissens nach überhaupt keine Unterstützung von irgendwem. Doch, also muss ich einschränken. Es gab schon, um den Domestic Tourism anzukurbeln, hat die Regierung schon gesagt, also sie zahlen 20% oder 30% der Hotelkosten, schießen sie zu, wenn die Thais zu ihren Thai-Hotels gehen, also den Lokaltourismus, genau. Aber und das haben wir auch einmal gemacht, aber das sind Peanuts, sage ich mal. Das war also nicht maßgeblich. Aber die Betriebe selber haben so keine Unterstützung bekommen, soweit ich das weiß. Und vor allem viele Restaurants und Bars und alles, was sonst, also gerade nicht Hotels ist, die sind bankrott. Die sind einfach, haben zugesperrt aus. Die sind wieder in die Reisfelder im Nordosten gegangen und ich meine, dort können sie überleben und das tun sie auch. Also Thailand ist Gott sei Dank Selbstversorger. Die sind nicht abhängig von irgendwelchen Importen, was Essen anbetrifft. Und die Thais sind auch sehr genügsam. Also das ist Gott sei Dank, also geht es. Deswegen fällt das nicht so schwer ins Gewicht. Aber was da an wirtschaftlichem Schaden angerichtet worden ist die letzten 2 Jahre, das ist unermesslich.
Das heißt, die berühmte riesige Lokalszene, Gastroszene in Bangkok ist auch entsprechend dezimiert. Die ist
sehr dezimiert, also auch legendäre Restaurants, wie zum Beispiel, es gibt ein deutsches, das heißt der Otto, der hat zumachen müssen. Andere Italiener, also keine Namen nennen, aber es sind ja also richtig stark dezimiert und ist immer noch. Aber sie kommen wieder raus. Also ich vergleiche das mit einem Waldbrand. Ein Waldbrand zerstört auch vieles, aber es kommen dann nach dem Waldbrand doch die Sprießchen wieder raus. Und ob das jetzt gesund ist oder nicht, möchte ich jetzt nicht beurteilen. Aber es wird weitergehen, keine Frage. Und sobald sich das ein bisschen normalisiert, werden die wieder aus dem Boden schießen wie die Schwammerl. Also keine Frage. Also es ist nicht das Ende der Welt.
Die in Österreich und genauso in Deutschland berühmte und viel gepriesene Kurzarbeit, also staatliche Unterstützung via Kurzarbeit, davon ist auch keine Rede.
Keine Rede, das gibt es überhaupt nicht. Also Selbstversorger und ich meine, wie gesagt, ich glaube Arbeitslosenunterstützung gab es oder gibt es, aber auch nur begrenzt für ein paar Monate oder vielleicht für 6 Monate und dann muss man sich irgendwie selber über die Familie oder eben über die eigenen sozialen Netze kümmern, aber nicht um die staatlichen.
Okay, beenden wir diesen kurzen Corona-bezogenen Exkurs gleich wieder und wenden uns etwas anderem zu. Du hast ja schon recht eindrucksvoll geschildert, wie Thais mit Migranten umgehen, also Ausländern, die kommen, und hast aber auch dabei ja klar erwähnt, dass es da einen großen Unterschied gibt zwischen jenen, die wir wahrscheinlich als Expats eher betrachten würden, also beruflich motivierte Einwanderer mit gehobenen Positionen, und dem eher arbeitenden Volk, beziehungsweise anderen südostasiatischen Herkunftsländern. Führt diese Diskrepanz nicht auch, wie es das ja, wie man das ja auch in Europa zum Teil durchaus beobachten kann, zu gesellschaftlichen Verwerfungen?
Nein, erstaunlicherweise nicht. Das ist übrigens auch, danke für den Hinweis, das ist übrigens auch ein Punkt, der für mich eigentlich wichtig war oder ein Grund war, warum ich immer noch in Thailand bin. Diese sozialen Konflikte, wie du sie erwähnt hast, die gibt es hier nicht. Also es gibt auch keine Armen- und Reichenviertel. Es steht das Holzhaus neben der Villa und das Fahrrad neben dem Mercedes. Also das hat wahrscheinlich mit dem Buddhismus auch ein bisschen zu tun. Also den klassischen Neid, so wie man ihn bei uns kennt, oder eben diese Sozialkonflikte, gibt es hier nicht. Was es hier sehr wohl gibt, und das muss ich mit Vorbehalt auch ein bisschen erwähnen, es gibt schon politische Strömungen im Land, die für gewisse Änderungen herbeisehnen würden, wie zum Beispiel die Militärregierung, die seit 7 Jahren an der Macht ist und keine Anzeichen setzt, dass sie geht. Aber andere sehen das wieder positiv. Also es ist wirklich, aber es ist nicht, dass es das Land spaltet, sondern ich würde sagen, da gibt es halt reaktionäre Kräfte, so, das sind meistens Studenten oder Jüngere natürlich, die das einleiten. Aber die Gesellschaft selbst, also die wollen einfach Ruhe und Frieden haben. Und das kriegen sie von der Regierung. Und das wissen die auch. Und möglichst wenig Einmischung. Und solange das gewährleistet ist, wird es wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang so weitergehen, nehme ich mal an. Ne?
Okay. Aber damit kannst du offensichtlich gut leben, hast ja gesagt. Du planst auch nicht, aus Thailand wegzugehen. Nein. Auch nicht aus politischen Gründen. Wie ist denn das mit deinen Kindern? Du hast zwei?
Ja, ich habe zwei Kinder. Einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung, der ist jetzt 28. Der lebt in Chiang Mai im Norden oben. Meine Tochter, die ist 13 Jahre, die geht noch in eine internationale Schule. Mein Sohn ist auf die Schweizer Schule gegangen. Also auch das Schulwesen, das bei uns praktisch umsonst ist, das kostet hier richtig Geld. Also das sind dann, gibt schon zwei Seiten dazu. Gesundheitswesen oder Versicherung, Schulgeld ist nicht billig hier. Also die Kinder in die Schule zu schicken, in eine internationale, das kostet Geld.
Und sind im Schulwesen die Unterschiede zwischen staatlichen Durchschnittseinrichtungen und privaten teuren Einrichtungen größer als, wie du es gerade vorhin im Gesundheitssystem beschrieben hast?
Ja, also schon. Ich muss gestehen, ich habe wenig Einblick in die staatlichen, aber da wird zum Beispiel nur Thai unterrichtet und keine Fremdsprache. Und nachdem die Kinder ja doch zwei oder... Nicht mal Englisch. Ich meine, sie lernen es dann irgendwann in der Universität ein bisschen, aber das ist auch der Grund, warum die Thais relativ...
Wenn sie da hinkommen.
Ja, wenn sie da hinkommen, genau. Aber wenn man also mehrsprachig aufwachsen will, was natürlich ein Vorteil ist, dann muss man in eine internationale Schule gehen und die kostet halt Geld. Ne? Aber auch das finde ich, das ist die Entscheidung des Einzelnen, ob er sich das leisten kann und will, aber natürlich für die Kinder tut man das. Aber auch meine Kinder, die fühlen sich, ich meine, sie haben einen österreichischen Pass, Und sie kommen gerne nach Österreich auf Urlaub. Aber in Österreich zu leben und zu arbeiten, sehe ich für beide eigentlich nicht.
Also, unabhängig von Österreich, wenn du oder auch andere Österreicher oder Europäer, die in Thailand ansässig sind, wenn es darum geht, Kinder auf Universitäten zu bringen, wie ist denn da die Tendenz? Schickt man sie dann doch lieber nach Europa oder vielleicht auch nach Nordamerika? Oder vertraut man auch auf universitärer Ebene dem südostasiatischen Raum durchaus?
Also ich würde sagen, es gibt ausgezeichnete Universitäten in Thailand, aber wenn sich, wie gesagt, die Eltern oder die Kinder entscheiden, im Ausland zu studieren, dann ist es eher Australien oder England oder Amerika. Nicht Europa, ich meine, England zählt auch zu Europa, aber einfach aus sprachlichen Überlegungen. Ne? Also die Englischsprachigen sind da auf jeden Fall führend, ne?
Aber also das heißt auch für österreichischstämmige oder deutschstämmige also, Jugendliche oder junge Menschen wäre es die größere Verlockung, in englischsprachige Länder zu gehen, also ja. Australien, USA, UK, als nach Deutschland, in die Schweiz.
Also bei meinem Sohn, der ja nicht studiert hat, war es eine Überlegung, deswegen habe ich ihn auf die Schweizer Schule geschickt, damit er in Deutsch lernt, um ihm die Möglichkeit zu geben, in Österreich vielleicht also seine Ausbildung weiterzuführen. Aber er kam dann mit 18 oder 19 zurück nach Thailand und das war einfach dann kein Thema, das Studium. Und hat er Geld verdient, ne? Und das ist auch in Ordnung so. Und bei meiner Tochter, da ist noch ein bisschen jung, da haben wir noch ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Aber auch da haben wir schon in Richtung Australien und England, Amerika weniger, aber Australien und England Ausschau gehalten. Aber das ist noch ein bisschen zu früh. Also,
ja. Das ist manchmal gut, wenn es noch ein bisschen...
Ja, also da wollen wir nichts überstürzen.
Ja, noch einmal ein kleiner Themenschwenk. Reden wir mal über das Image, den Stellenwert von Österreich in dem regionalen Umfeld, in dem du jetzt so lange schon lebst, tätig bist. Deine eigene Meinung zu unterschiedlichen Aspekten der österreichischen gesellschaftlichen Politik hast du ja schon kurz dargebracht. Aber wenn du dir das mal so ein bisschen gesamthafter ansiehst, wie würdest du dieses Image Österreichs in Thailand oder auch in Südostasien aktuell beschreiben?
Ausgezeichnet. Also Österreich hat den Vorteil, in den gleichen Topf, sage ich einmal, geworfen zu werden wie die Schweiz und Deutschland. Und das sind einfach Länder, die in Asien und ich glaube weltweit einfach für Qualität bürgen, für Zuverlässigkeit, für Ding. Aber natürlich auch preislich entsprechend sind. Ne? Also ich denke da jetzt speziell an Swarovski oder so. Oder also es gibt namhafte österreichische Export. Firmen hier, die sehr beliebt sind, sehr bekannt sind, obwohl es keine Restaurants gibt, aber österreichische Küche ist doch hier bekannt. Also das langjährig berühmteste Hotel in Thailand oder in Bangkok, das war das Mandarin Oriental Hotel, vielleicht schon mal gehört, war 10 Jahre lang, glaube ich, zum besten Hotel der Welt gekürt worden. Ja, da war seit, weiß ich nicht, 30 Jahren oder was, ein österreichischer Küchenchef so maßgeblich Ding und ein bayerischer Hoteldirektor. Also beide, also der Hoteldirektor war ein besonders geschätzter Freund von mir, ein rotarischer. Aber also Österreich generell, dafür, das muss man, also ich bin schon ein stolzer Österreicher immer gewesen und das bin ich auch heute noch. Deswegen trifft es mich auch so, dass ich jetzt offiziell keine mehr bin, weil ich habe die österreichische Flagge immer sehr gerne und hoch gehalten. Ich war Gründungsmitglied der Thai-Österreichischen Gesellschaft hier zum Beispiel. Wir haben den ersten deutschsprachigen Rotary Club gegründet für eben Rotary Club of Bangkok Dach. Das Dach steht für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Also ich halte gern die Fahne hoch, weil Österreich auch viel an Kultur und an Wissenschaft und Produkten zu bieten hat. Also ich bin gerne und stolzer Österreicher, war ich immer und fühle mich heute noch wie einer, okay? Ich bin auch wie gesagt, im Weltbund der Auslandsösterreicher als Herzensösterreicher aufgenommen worden, weil es gibt nur zwei Positionen, die diesen Vorbehalt sind. Eine ist ein Ungar und der andere bin ich eben. Und die
hat Verständnis gezeigt für die Entwicklung, die deine Doppelstaatsbürgerschaft genommen hat.
Ja.
Aber du hast ja viel mit österreichischen Unternehmen zu tun gehabt, die du in Thailand entweder vertreten hast oder die du in den Markt gebracht hast oder dabei geholfen hast. War und ist das leichter als für Unternehmen anderer Provenienz?
Also du meinst andere Provenienz, also außerhalb Europas? Oder?
Aus anderen Ländern,
auch gerne hin und nein, nein, also die, alle europäischen Länder, von Italien bis Spanien bis Frankreich und auch Skandinavien, sind hier alle gut vertreten. Also ich meine, die Deutschen natürlich ganz massiv, keine Frage. Ich war auch viele Jahre Mitglied der Deutschen Handelskammer hier. Es gibt erstaunlicherweise keine österreich-thailändische Handelskammer. Da bin ich überlegen, ob man das vielleicht doch nochmal machen sollte. Mhm. Aber Aber grundsätzlich nein, also da gibt es keine Diskriminierung. Also alle europäischen Firmen sind hier gleichermaßen gestellt. Und wir werden als Europäer betrachtet. Also so gesehen hat sich die Europäische Union schon als Begriff etabliert, sage ich mal.
Und gibt es ein lebendiges österreichisches Expat-Leben, Community-Leben?
Ja, gibt es. Also über die Thai Austrian Society, die machen alle Monate, also wenn man sich treffen kann, ihren Stammtisch. Es ist eine kleine Community. Ich würde sagen, also bewegt sich im Kreis von vielleicht 100, 150 Leuten. Also das ist überschaubar. Aber ich glaube, insgesamt sind, glaube ich, 500 bis 1000 Österreicher in Thailand. Ne? Aber die sind natürlich im ganzen Land verstreut und nicht nur in Bangkok.
Okay. Nicht mehr als 1000, meinst du?
Ich glaube, nicht mehr als 1000. Nee. Also da bin ich ziemlich sicher, dass es nicht mehr sind. Aber zum Beispiel in Chiang Mai oben ist ein lieber alter Freund von mir, der Niki Prachensky, ist Honorarkonsul. Der hat vielleicht 50 Leute oben oder so und vielleicht auch 100, keine Ahnung. In Pattaya und Phuket sind natürlich auch relativ viele. Bangkok hat vielleicht, ich sag mal, also unter 1000.
Das ist, sind eigentlich in der Touristik viele Österreicher
unterwegs? Ja.
In der Hotellerie nehme ich an.
Immer noch, ja. Also, und ich muss sagen, also Hut ab vor den österreichischen Gastronomen. Also ich kenne einen speziell, ich darf oder möchte keinen Namen nennen, aber der hat es auch in der Covid-Zeit, also die letzten 2 Jahre geschafft, sein Hotel offen zu halten, was den wenigsten geglückt ist. Also der Mann ist gut. Also
der das ist ein Qualitätsbeweis ersten Grades wahrscheinlich, ja. Sag, andere Frage dazu. Vielleicht ein bisschen provokant, aber das wage ich jetzt mal, weil wir uns ja in einer ähnlichen Altersstufe bewegen.
Was ist jetzt ein Kompliment?
Okay, danke. Glaube ich nicht. Diese österreichische Community, kriegt die heutzutage auch noch frisches, jüngeres Blut oder besteht die, wie meines Erachtens und Wissens nach in anderen Regionen, eher aus der älteren Hälfte der
Bevölkerung. Das ist eine gute, berechtigte Frage. Also wenn ich jetzt nachdenke, ich habe gestern bei unserem Rotary-Dinner wieder ein paar Jüngere getroffen, aber das waren Deutsche und Schweizer, keine Österreicher. Aber ich werde morgen genauer hinschauen beim Austrian Business Community Luncheon, aber es gibt schon Nachwuchs, also keine Frage. Aber es ist eigentlich
so. Aber ist er noch so community-willig? Das ist mehr so die Frage.
Ja.
Weil, ich meine, das ist ein Riesenunterschied, ja. Wenn du es gibt ja sogar in Deutschland, es gibt sogar in München, aber auch in Hamburg, was dann ein bisschen exotischer ist, gibt es ja Österreicher Stammtische und Clubs und ähnliches, ja. Aber da sieht man schon, dass die vorsichtig ausgedrückt altern, sehr alt.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist
auch in Weltregionen, dass das ähnlich ist.
Das ist auch im Weltbund der Auslandsösterreicher, finde ich, ein Thema. Der ist überaltert. Okay, also da gab es die Diskussion, das Rot-Weiß-Rot ist ein Magazin und da haben die natürlich schon einige gemeint, ja, warum wird das überhaupt noch gedruckt? Und das heißt, weil die alten Mitglieder auf dem Internet nicht, die wollen ein Papier in der Hand haben und können das nicht online anschauen.
Also das kriegt man sehr, sehr teuer durch die ganze Welt.
Ja, okay. Das ist unwirtschaftlich, völlig unwirtschaftlich.
Das ist ein anderes Thema, ja. Ja, die Frage ist ja nur, tendenziell müsste es ja so sein oder ist es ja so, dass immer mehr Österreicher rausgehen, ja. Also die Anzahl der gerade Universitätsabgänger, der Absolventen, die ins Ausland geht, ist ganz sicherlich nicht gesunken in den letzten 10, 20 Jahren. Das heißt, von der Seite her müsste es ja durchaus Nachschub geben. Ja, die Frage ist nur, will der in so einer Form wie österreichische Clubs sich outen oder engagieren? Und wenn nein, eigentlich warum nicht?
Ja, ich würde sagen, da schließt sich der Kreis ein bisschen mit der Doppelstaatsbürgerschaft. Wenn Österreich da ein bisschen cleverer wäre und den Österreichern die Möglichkeit geben würde, sich wirklich eine Existenz im Ausland aufzubauen und auch mit den Vorteilen und Nachteilen, die eine Doppelstaatsbürgerschaft mit sich bringt, würde das, ich glaube, das würde viele motivieren. Ich meine, das war nicht meine ursprüngliche Motivation, aber wenn man einmal, sagen wir, 10, 20 Jahre im Ausland geblieben ist, dann überlegt man schon, also das ist ja doch meine zweite Heimat geworden. Also warum soll ich da nicht Staatsbürger sein dürfen oder wählen dürfen oder eben Grund und Boden besitzen dürfen und so weiter? Ich meine, das sind finde ich, berechtigte Fragen. Aber ich freue mich zu hören. Ich habe das ja nicht gewusst, dass die Universitätsabgänger sehr wohl ins Ausland gehen. Aber ich glaube trotzdem, der Großteil geht nach Deutschland oder eben vielleicht ein paar in die Schweiz, auch sprachenbedingt vielleicht ein bisschen. Wenige trauen sich dann wirklich ins echte Ausland, was ich mal nenne, ob das Middle East ist oder Afrika oder Asien.
Ja, ich weiß es, ich habe auch keine Zahlen zur Hand, aber der vorletzte Gast in unserem Podcast, Dietrich Haubenberger, ist ja der Präsident der österreichischen Vereinigung von Scientists and Scholars in North America zum Beispiel. Und die haben fast 2000 Mitglieder, ja. Wow. Also ist nicht so wenig, würde ich mal sagen. Ja. Die interessantes Land ist, gerade für junge Wissenschaftler. Aber so gesehen ist das sicherlich eine relevante Größe. Ja gut, wir kommen langsam aber sicher ans Ende unserer Plauderstunde, die aus meiner Sicht sehr interessant war und dafür bedanke ich mich schon mal. Ich habe im Anschluss an das, was wir gerade gesprochen haben, noch eine recht konkrete Frage. Mit all deiner Erfahrung jetzt im Ausland und jetzt konkret in Südostasien, würdest du heute so leicht abenteuerlich veranlagten jungen Österreichern, die zum Beispiel gerade von der Uni kommen und ins Ausland tendieren, mindestens temporär, würdest du ihnen dazu raten, in ein Land wie Thailand zu gehen?
Auf alle Fälle. Also mit einem überzeugten Ja und Willkommen und her mit euch. Also wie ich schon gesagt habe, es gibt noch so viel zu tun. Ja, ich möchte es da nicht in Detail gehen, aber zum Beispiel Forstwirtschaft oder Landwirtschaft oder also wirklich elementare Bereiche, also nicht immer nur Fintech und Internet und Krypto und so, sondern einfach Dinge, die man braucht. Die Leute müssen was essen, sie müssen ein Dach über dem Kopf haben. Also es gibt noch so viel zu tun und das hat sich auch in den letzten 40 Jahren, ich meine, es hat sich schon viel geändert, aber es ist, also ich finde es extrem spannend. Und vor allem, das, weil wir willkommen sind, weil wir Fachwissen mitbringen, weil wir was beitragen können zur Entwicklung dieser Länder. Also für mich sind viel zu wenige da. Also ich gebe, da fällt mir jetzt ein Beispiel ein. Es gibt über 10.000 Schweizer, die hier in Thailand sind. 10.000, das sind 10-mal so viel wie Österreich. Ja? Obwohl wir einwohnermäßig ziemlich ähnlich sind, ja. Also die Schweizer sind da viel mutiger, sage ich einmal, und auch viel abenteuerlustiger als die Österreicher. Ich weiß nicht, warum die Österreicher immer zu Hause bleiben.
Gehen wir ganz zum Schluss nochmal von den ganz Jungen zu den deutlich Älteren. Es gibt ja auch sowas wie eine, wie soll man sagen, Pensionisten-Rentner-Community mittlerweile, durchaus auch in Thailand. Also von Deutschland aus weiß ich das. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie viele Österreicher in dieser Community schon dabei sind. Aber ist das etwas, was du durchaus auch empfehlen könntest? Über das Gesundheitssystem haben wir ja schon gesprochen, dass das so schlecht nicht ist.
Ja, also ich habe in meinem Bekanntenkreis natürlich auch einige deutlich ältere Freunde und Bekannte, die aus Überzeugung und Begeisterung und aus familiären Gründen, was immer, hier sind und auch gerne hier bleiben. Also wie gesagt, ob das vom Klima angefangen bis über die Lebenshaltungskosten, die hier einfach auch ein bisschen überschaubarer sind. Also da muss ich vielleicht was relativieren. Man kann hier sehr gut und günstig leben, aber wenn man einen europäischen Standard haben will, dann kostet der genauso viel wie in Europa. Also damit meine ich also eben gute Hotels, Restaurants und so weiter, Wein vor allem. Also das kostet hier nicht weniger als bei uns, ganz im Gegenteil, zum Teil sogar mehr. Also Wein wird sehr hoch besteuert zum Beispiel. Ne? Aber man kann auch um 1 Euro gut essen.
Ja, das kann man Immobilien bei uns und Immobilienpreise und das ganze Thema Housing wird wahrscheinlich auch entsprechend günstiger.
Ist richtig, wenn man nicht gerade auf der, also im Vergleich auf der Kärntnerstraße von Bangkok leben muss oder will, dann ist es absolut überschaubar. Also ich meine, ich möchte da keine Zahlen nennen, aber wir haben uns damals vor 20 Jahren, habe ich mir das Haus gekauft, das hat, weiß ich nicht, 250.000 Euro oder was gekostet für 250 Quadratmeter, okay, also groß und geräumig, da bin ich heute noch. Also ich habe ein paar renoviert, also das ist überschaubar alles. Ne? Also die Lebenshaltungskosten hier sind im Vergleich günstiger, finde ich. Und was natürlich, oder anders ausgedrückt, für Pensionisten, wenn jetzt einer Pensionist 1.500 Euro oder so um den Dreh herum hat, dann ist er in Österreich wahrscheinlich eher auf der armen Seite. Er ist hier auch nicht auf der reichen Seite, aber er kann zumindest, sage ich mal, ein bisschen menschenwürdiger vielleicht damit leben. Also mit 1.500 Euro ist jetzt Gott sei Dank wieder gestiegen. Das sind knapp 60.000 Baht. Das ist okay. Also damit kann man hier...
Okay, wir wollen ja keine Werbung für Wohlstand in Thailand machen.
Nein. Das ist eine objektive Antwort. Also ich bin nicht im Fremdenverkehrsverein oder
Pensionsverein. Also ich fasse mal kurz zusammen. Du verstehst dich heute als überzeugter Auslandsösterreicher. Das heißt, du lebst gerne und bewusst in Thailand und bist aber von ganzem Herzen Österreicher geblieben, trotz fehlender Doppelstaatsbürgerschaft. Ist das korrekt?
Das ist absolut richtig. Also du hast das völlig richtig auf den Punkt gebracht. Ich bin nach wie vor im Herzen natürlich Österreicher und das werde ich auch immer bleiben. Aber ich bin auch genauso überzeugter und leidenschaftlicher Auslandsösterreicher. Thailand ist, wie gesagt, meine aus der zweiten Heimat meine erste Heimat geworden. Der einzige Wermutstropfen in der ganzen Sache ist natürlich der sehr unglückliche Verlust der österreichischen Staatsbürgerschaft, den ich als denkbar ungerecht und unkorrekt empfinde. Aber was soll ich machen? Also, ich hoffe, mit eurer Hilfe können wir es irgendwann einmal korrigieren.
Ja, wir werden das Brett weiterbohren. Im Übrigen, um einen Roundup zu machen, sozusagen von unserem netten Talk, in Österreich hat sich Stand heute, 2. Dezember, 13 Uhr, wohl schon eine Umbildung der Regierung abgezeichnet. Aber dazu rate ich dir jetzt einfach, schau dir die Nachrichten an im Internet. Ich möchte mich an der Stelle sehr, sehr herzlich bedanken bei Werner Kubesch für seine hochinteressanten Beiträge, für einen absolut kurzweiligen Talk, den wir jetzt hatten. Lieber Werner, danke dir. Alles, alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns auch mal live.
Lieber Klaus, der Dank gebührt dir und auch unserem gemeinsamen Freund Martin, der uns zusammengebracht hat. Vielen Dank für die Initiative. Ich möchte jetzt keine parteipolitische Werbung machen, aber ich finde es wirklich super, dass sich die NEOS dem Thema das 10. Bundesland angenommen haben und verfolgen. Und ich werde das so gut ich kann in jeder Hinsicht unterstützen mit Rat und Tat, wenn es irgendwie möglich ist.
Ja, vielen Dank dafür und nochmal alles Gute und hoffentlich bis bald.
Hoffentlich bald in Österreich oder in Bangkok, wenn du herkommst. Okay,
gut. Sehr gerne.
Danke.
Servus. Ciao.
Das war Austrian Voices. Und wenn Sie keine Episode verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal.